Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bevor wir starten, darf ich euch noch unseren Partner vorstellen. Denn wir freuen uns sehr, dass er auch in der dritten Staffel an unserer Seite ist. Die Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot des gleichnamigen TV-Senders, für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Über den Channel könnt ihr euch zum Beispiel auch alle drei Staffeln der True Crime Reihe Evil Twins, böse Zwillinge, jederzeit auf Abruf ansehen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in der Sendung um schockierende Zwillingskriminalfälle, wie jener eines weiblichen Zwillings, der den Ehemann ihrer Schwester verführte und ein Mordkomplott ausheckte. Also, reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Testet Crime and Investigation Play jetzt kostenlos auf Amazon Prime Video Channels oder Apple TV. Oder schaut das ganze Programm des TV-Senders Crime and Investigation zum Beispiel auf Sky, Vodafone oder bei der Telekom. Ja, ich darf euch heute ganz herzlich willkommen heißen zur dritten Staffel von unserem Podcast Abgründe. Bei mir sitzt unsere Gerichtsreporterin Ulrike Löw und wir wollen in dieser und in einigen der nächsten Folgen einen Blick in die Kriminalstatistik werfen und uns mit einer Gruppe beschäftigen, die ja unterrepräsentiert ist, nämlich kriminelle Frauen. Die Statistik sagt nämlich, dass Frauen nur mit ungefähr 30% bei Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung und Beleidigung vertreten sind. Bei den schweren Gewaltdelikten wie Mord, Totschlag und schwerer Raub sind sie noch geringer, nämlich nur mit ungefähr 12% vertreten. Männer dagegen mit 88%. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum Frauen weniger kriminell sind als Männer. Und vor allem, warum sie seltener töten.
Ja, hallo Lena, schön, dass ich wieder hier bin. Und genau, das wird die große Frage sein, die uns beschäftigt. Warum sind Frauen weniger kriminell als Männer? Sind ja nicht die besseren Menschen per se. Und so lässt sich das pauschal eben gar nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir in Nürnberg in der Strafabteilung der JVA 525 Haftplätze für Männer haben und eine kleine Frauenanstalt mit 63 Haftplätzen. Und bereits darin spiegelt sich ja, dass Männer eben häufiger kriminell werden, häufiger erwischt werden und eingesperrt werden als Frauen. Warum das so ist, erklären Biologen, Soziologen, Kriminalwissenschaftler und Politikwissenschaftler und viele Disziplinen der Wissenschaft forschen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen, die im Prinzip alle einleuchten. So neigen Männer, das wissen wir, grundsätzlich dazu, durchsetzungsstärker zu sein. Also etwa im Fall von geduldeter Aggression, ein dominanter Chef oder ein dominanter Familienvater. Die Biologen und die Psychiater verweisen noch auf den Alkohol. Der spielt nämlich bei vielen Straftaten grundsätzlich eine Rolle, weil er nicht nur bei den meisten Menschen dafür sorgt, dass die Zunge ein bisschen lockerer wird, sondern auch die Impulskontrolle senkt. Und in Kombination mit Aggression, also Alkohol in Kombination mit Aggression, führt eher bei Männern, zumal die natürlich körperlich viel kräftiger sind als Frauen, häufiger zu Gewalt. Eine weitere Erklärung führen die Biologen an. Am häufigsten werden Männer im Alter von 14 bis 30 straffällig. Also in einem Alter, in dem der Testosteronspiegel, das männliche Sexualhormon, besonders hoch ist. Und damit ist eben auch die Bereitschaft grundsätzlich hoch, gewalttätig zu werden. Und außerdem sind Frauen natürlich Männern körperlich einfach unterlegen. Das heißt, es scheitert ganz banal schon am Können.
Ja, wenn ich in unser Zeitungsarchiv schaue und auf die Schlagzeilen, dann sehe ich schon an den Schlagzeilen, dass es ganz häufig um Eifersucht geht. Also wenn Männer ihre Lebensgefährtinnen oder Ex-Frauen töten. Zum Beispiel versuchte Vergewaltigung und Mord aus Eifersucht war da eine. Oder Mann stach seine getrennt lebende Frau nieder. Zum Beispiel aber auch 57-Jähriger tötete Ehefrau in Emskirchen aus Eifersucht. Stuckateur stach auf Frau im Bett ein. Und Wenn ich weiterlese, klingen nicht nur die Schlagzeilen ähnlich, sondern auch das Motiv. Sehr häufig ist Eifersucht die Triebfeder.
Ganz genau. Und so wie du die Schlagzeilen vorliest, spiegelt sich's auch bei Gericht wieder, also in der überwiegenden Anzahl der Tötungsdelikte. Also wenn es um Mord geht, um Totschlag geht oder auch nur bei versuchten Tötungen, sind oder waren immer oder ganz, ganz häufig die Täter und die Opfer Intimpartner. Und nicht selten stellt sich dann in den Hauptverhandlungen vor Gericht auch heraus, dass dem Täter manchmal nur die Vorstellung gereicht hat, dass seine Frau einen anderen hat. Also nur der Verdacht, der noch nicht mal zugetroffen hat, schon gereicht hat, aus dem Mann einen Mörder zu machen. So nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, sollte ich eben auch kein anderer haben. Und übrigens, soll auch interessant zu wissen, die Täter kommen aus allen Bevölkerungsschichten, also aus allen Bildungsbereichen und aus allen finanziellen Schichten.
Nochmal, Frauen leben immer dann gefährlich, wenn sie ihre Partner verlassen oder verlassen möchten. Also zumindest erfahren wir das aus der Kriminalstatistik. Und Frauen, wann wenden die Gewalt an?
Ja, Frauen wenden Gewalt an, um Gewalt zu beenden. Es ist so eine Redensart, die durch einige Fälle auch gedeckt ist, aber stimmt's wirklich? Weil, wie gesagt, Frauen sind ja nicht per se die besseren Menschen.
Aber sie töten häufig, um einen Albtraum zu beenden, etwa weil sie überfordert sind, von einer Schwangerschaft zum Beispiel, und dann ihre Kinder töten. Auch darüber werden wir in einer der nächsten Folgen sprechen, über Frauen, die Schwangerschaften verheimlichen und dann ihre Säuglinge töten, und über Mütter, die ihre Kinder verhungern lassen.
Ja, genau. Oder drücken wir es nochmal ganz anders aus. Wenn Männer töten, ist meist von Eifersucht die Rede. Aber wenn Frauen beispielsweise ihre Kinder getötet haben und deshalb vor Gericht sitzt, fällt es ihnen immer schwer, zumindest habe ich es noch nie anders erlebt, eine Erklärung zu formulieren. Und damit jetzt auch kein Missverständnis entsteht, wir wollen an dieser Stelle gar nicht um Verständnis buhlen. Das Motiv muss ja nicht nachvollziehbar sein. Aber man wird es natürlich im Gerichtssaal schon gern mal hören, warum sie es getan hat. Eine Frau kann ein ungewolltes Kind abtreiben, sie kann es zu einer Babyklappe bringen, sie kann es zur Adoption freigeben und. Aber warum bringen sie die Kinder um?
Ihr hört schon, wir wollen hier nicht in Klischees verfallen und pauschale Aussagen über Frauen und Männer treffen, die der Wirklichkeit nicht gerecht werden. Deshalb haben wir uns entschieden, in dieser dritten Staffel Abgründe mehrere Folgen dem Thema der Geschlechter der Mörder zu widmen.
Ja, und zum Stichwort Klischee habe ich übrigens noch eine interessante Statistik auskramen können. Eine Statistik nämlich, die die Geschlechter der Mörder im Tatort, also der Krimireihe Sonntagabend der ARD, vergleicht mit den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes. In der Spielzeit 2018, also bei der ARD, waren rund 59,2% der Mörder männlich und 30% Mörderinnen, im Film also wohlgemerkt. Im echten Leben, also laut Kriminalstatistik, waren im Jahr 2018 dagegen 87,5% der Mörder männlich.
Ja, Tatort ist mein Stichwort. Du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht, die auch das Zeug zum Tatort hat. Und im Hintergrund spielte eine Frau die Hauptrolle. Eine Mutter und ihr Sohn mussten sich wegen gemeinschaftlichen Mordversuch verantworten, denn die beiden waren angeklagt, weil sie angeblich den anderen Sohn töten wollten.
Ja, also diese ganze Geschichte, die ist wirklich kaum zu glauben. Wir nennen die Mutter mal Kerstin R. und natürlich haben wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes die Namen der Betroffenen wieder geändert, war damals 38 Jahre alt. Sie hat zwei Söhne, Martin und Peter. Mit Martin, er ist damals 19 Jahre alt, schmiedet sie angeblich einen Mordplan. Martin soll nämlich seinen jüngeren Bruder Peter, er ist 18 Jahre alt, töten. Das war der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und sehr bizarr, die Tatwaffe, eine Armbrust. Und auch das Motiv bizarr, Rache. Denn Peter, der jüngere Bruder, war zur Polizei gegangen und dort hatte er erzählt und behauptet, dass seine Mutter und sein Bruder Martin im Keller zugange waren und er sie also in einer eindeutigen Situation erwischt hat. Sprich, die beiden sollen ein Liebesverhältnis gepflegt haben und diesen Inzest wollte er bei der Polizei anzeigen.
Ich habe jetzt gleich mitgerechnet, die Mutter war also selbst sehr jung. Sie war gerade volljährig geworden, als sie hintereinander zwei Söhne bekommen hat. Und jetzt sind die Söhne sozusagen genauso alt wie sie, als sie damals schwanger war. Und wir haben es nun mit dem Inzestvorwurf zu tun. Dazu eine wirklich ungewöhnliche Tatwaffe. Bleiben wir doch erstmal bei der Armbrust. Wo kriegt man denn so ein Ding überhaupt her?
Ja, ist eine gute Frage. Eine Armbrust ist erstmal ein Sportgerät. Du musst zwar volljährig sein, aber man kann sie ohne Waffenbesitzkarte ganz einfach kaufen. Ich sehe die übrigens wirklich noch vor mir. Die lag damals als Beweisstück auf dem Richtertisch. Und mit dieser Armbrust hat der Martin einen Bolzen auf seinen Bruder abgeschossen. Und dieser Bolzen schnellte ganz genau auf das Brustbein von dem Peter. Das Geschoss ist zum Glück am Knochen abgeprallt und so hat der 18-Jährige überlebt. Und ein Jahr nach dieser Attacke, der Vorfall liegt gut 10 Jahre zurück, saß die ganze Familie vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Die Mutter Kerstin R. und der Sohn Martin waren angeklagt wegen gemeinschaftlichem Mordversuch. Und Peter, also der jüngere Bruder, musste ein Jahr nach der Attacke als Zeuge aussagen. Ich habe Michael Spengler in seiner Kanzlei besucht und wir haben über den Fall gesprochen. Michael Spengler ist Rechtsanwalt in Nürnberg und er war damals einer der Strafverteidiger.
Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Mutter die Kinder wohl sehr zeitig bekommen hat, die Söhne dann auch in die Pflegefamilie gegeben hat, sich einen Auslandsaufenthalt anschloss, der Vater inzwischen zeitlich verstorben war, weswegen er die Kinder dann auch nicht nehmen konnte und beide ja bei Pflegeeltern eben aufgewachsen sind und das laut deren Vita auch nicht ganz problemfrei war. Und man da auch schon mehrere Jugendstrafen hatte und Voreintragungen im Jugendalter hatte.
Ja, und als diese Sache verhandelt worden ist, drängelten sich im Zuschauerraum die Menschen. Der Prozess war ein richtiger Publikumsmagnet. Jetzt in Corona-Zeiten können wir uns das fast gar nicht vorstellen, aber der Wachtmeister hat immer gesagt, jetzt rutschen Sie mal zusammen. Und der Prozess war wirklich spektakulär und das Publikum hat alles andere als gewöhnliche Beweismittel erlebt. Denn von dem Verbrechen, dem Armbrustschuss auf Peter, existierte sogar ein Live-Mitschnitt. Am Tag der Tat, das war der 21. Februar 2008, hatte sich die Familie, also die Mutter, die beiden Söhne, zu einer Aussprache verabredet. Und der Peter, der hatte schon düstere Vorahnungen. Er hat deshalb seine Freundin mitgenommen und mit ihren Handys, also mit seinem Handy und dem Handy der Freundin, haben sie eine Art Standleitung aufgebaut. Die Freundin hat vor der Wohnung gewartet, natürlich versteckt, und hat dann den Peter angerufen. Der Peter stand mit seinem Handy in der Wohnung und sie wartete mit dem eingeschalteten Handy vor dem Haus und hörte alles hautnah mit und hat es aufgezeichnet, was sich im Haus abgespielt hat. Und diese Aufnahme wurde dann später bei Gericht abgespielt. Es war ziemlich unheimlich und das Publikum hat sogar den Bolzen aus der Armbrust zischen hören und dann eben die Schreie.
Wie gesagt, die haben wir in öffentlicher Hauptverhandlung ja alle anhören dürfen. Im Endeffekt war da sehr frappierend drauf zu hören, weil diese ganze Unterhaltung ja auf Handy auch aufgezeichnet wurde. Schieß doch, schieß doch, schieß doch. Und das hatte schon auch einen etwas aberwitzigen Touch, wenn man sich so die Gesamtsituation vor Augen führt.
Das ist ja unglaublich. Ist es denn bei dem Einschuss geblieben?
Ja, zum Glück. Zu einer weiteren Attacke ist es schon deshalb nicht mehr gekommen, weil die Polizei die Wohnung gestürmt hat. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nürnberg kennen, wir befinden uns übrigens in der Nähe des Plärrers. Und der Peter hatte auch vor dem Gespräch seine Freundin schon gebeten, wenn es gefährlich wird, die Polizeistreife zu rufen. Und das hat dann die Freundin eben gemacht.
Ja, eine düstere Vorahnung. Was waren das nur für Familienverhältnisse?
Ja, in dem Prozess hat dann auch die Pflegemutter der beiden jungen Männer für eine ziemliche Überraschung gesorgt. Die hat nämlich nochmal die ganzen Kindheits- und Jugendgeschichten von dem Peter und dem Martin geschildert. Es war so, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast nachgerechnet, die Mutter war schwanger mit den Jungs, als sie gerade volljährig geworden war und der Vater der Kinder stirbt dann, der hat sich damals das Leben genommen, dann geht sie ins Ausland und kehrt erst viele Jahre später zurück. Der Peter und der Martin waren mittlerweile in der Pubertät. Und als sie sich jetzt wieder getroffen haben, haben beide junge Männer um die Liebe ihrer leiblichen Mutter regelrecht gebuhlt. Und das eben offenbar auf recht irrwitzige Art und Weise. Und ob es jetzt die Inzestbeziehung zwischen dem Martin und der Mutter tatsächlich gab, konnte vor Gericht zumindest nicht bewiesen werden. Also es war ein großes Thema, aber wie gesagt, bewiesen konnte es nicht werden. Und dann kam die Pflegemutter als Zeugin ins Spiel und sorgte für eine enorme Überraschung. Sie hat nämlich an dem Peter, also am Opfer der Armbrustattacke, überhaupt kein gutes Haar mehr gelassen und behauptet, dass er eine Intrige geplant hat, um seinen Bruder Martin und seine Mutter ins Gefängnis zu bringen.
Wenn man den Fall auf den ersten Blick anschaut, sind die Karten da relativ eindeutig und klar vergeben gewesen und die Rollen verteilt. Es gab die damalige Pflegemutter als Zeugin, die dann aber eine völlig andere Variante hineingebracht hat und auch eine andere Richtung, jetzt in moralischer Hinsicht, dass man sagt, ja, das Opfer kann auch ein bisschen Täter sein oder hat Situationen hier provoziert, weil damals die Aussage halt so gelautet hat, er hat sich quasi zielgerichtet in diese Situation begeben, zielgerichtet auf diese Situation eingelassen und quasi auch diese Zuspitzung und diese Eskalation gesucht, um moralisch da als Sieger vom Platz zu gehen, um eben zu zeigen, ich bin besser als ihr. Und dann eben diese Situation auch dokumentiert auf diesem Handy, auf dieser Aufzeichnung, um dann eben allen auch zeigen zu können, wer hier der Gute und der Böse ist. Und wenn man das jetzt zugrunde legt, dass das so sozusagen so abgelaufen ist, wie es die damalige Zeugin gesagt hat, hat hier ja das vermeintliche Opfer dann die Eskalation erst richtig gesucht.
Und wo ist das Motiv?
Im Prinzip kann man über das Motiv nur spekulieren. Wahrscheinlich war es so als Spekulation, dass man eben um die Gunst und oder Aufmerksamkeit der Mutter als neuer Kontaktperson hier gebuhlt hat oder versucht hat, sie zu erringen oder auch andere Personen da in Anführungszeichen auszuschalten.
Ja, als Spekulation erwies sich dann übrigens letztlich auch der Inzestvorwurf. Die Anklage hat darin das Motiv für den Racheplan gesehen, doch zu beweisen war der Vorwurf in der Beweisaufnahme eben nicht. Ob es um Gerüchte oder um wahre Vorwürfe sich handelte, spielte in diesem Armbrustprozess allerdings eine wichtige Rolle. Denn dahinter steckte ja die Frage, ob die Angeklagten wegen versuchten Mordes oder Totschlags verurteilt werden. Das Gesetz sieht da sehr unterschiedliche Haftstrafen vor.
Wir hätten bei einem Inzestverhältnis und dann sozusagen die Tötung des Sohnes, damit er diese Verbindung oder diesen Inzest nicht aufdeckt, wären so zwei Mordmerkmale denkbar gewesen. Das eine ist halt die niedrigen Beweggründe, wo man sagt, ein Bruder schießt den anderen Bruder, damit er diese Verbindung eben nicht aufdeckt und diesen Inzest. Was weiter noch denkbar gewesen wäre, dass wenn halt dieser Inzest an sich eine strafbare Tat gewesen wäre, dass man dann auch hätte sagen können, zur Verdeckung einer anderen Straftat. Und dann wäre das halt als Mord oder Mordversuch qualifiziert worden. Und letztendlich hat das Gericht halt gesagt, man kann diesen Inzest nicht beweisen, es gibt keine Beweise dafür, weswegen man es dann auch letztendlich als Totschlagsversuch verurteilt hat.
8 Jahre mussten die Mutter Kerstin R. und der Sohn Martin damals wegen versuchten Totschlags hinter Gitter. Und in der Urteilsbegründung hieß es dann, dass der Streit zwischen den 3 Familienmitgliedern eben eskaliert war und erst auf dem Höhepunkt dieses Streits die Mutter und der Martin beschlossen haben, nun den Peter zu attackieren.
Eine Mutter, die fast den Tod ihres eigenen Sohnes auf ihr Gewissen hätte nehmen müssen. Eine wirklich dunkle Geschichte. Mutterliebe, sexueller Inzest, da berühren sich Themen, die so gar nicht so wirklich zueinander passen.
Ja, allerdings, da hast du recht. Und an diese düstere Atmosphäre hat sich auch der Rechtsanwalt Spengler erinnert.
Also meine Erinnerung ist, dass das eine sehr schneidende und angespannte Prozessatmosphäre war, dass die Verhandlungstage da auch eher ja, schwermütig und ein wenig düster waren. Das Publikum hatte man so als Außenstehender den Eindruck, die Messer sind da schon gewetzt, die Karten sind eigentlich verteilt, die Rollen sind verteilt. Und das war auch das erste und einzige Mal in meiner Laufbahn, wo ich dann sozusagen ja, Fanpost erhalten habe in Form eines Briefes, wo sich jemand darüber beklagt hat, wie ich als Anwalt denn so jemanden verteidigen könne und dass ich im Endeffekt ja auch nicht besser sei als ja, den Mandanten, den man da hat, um seiner moralischen Entrüstung da Ausdruck zu verleihen. Und das habe ich davor und danach auch nie wieder so erlebt und auch keinerlei solche Briefe mehr erhalten.
Ja, und vor Gericht, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja längst, geht es nicht um moralische Kategorien, sondern es braucht eben Beweise, um Menschen auch verurteilen zu können. Und das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen, hat natürlich auch jeder. Und wir haben an dieser Stelle heute übrigens noch zwei Buchtipps für euch. Michael Seug, er ist Psychiater und Gutachter bei Gericht, hat ein Buch über Frauen geschrieben, die getötet haben oder es versucht haben. Erschienen ist sein Buch bei dem Verlag Schattauer. Im Mittelpunkt des Buches stehen 6 Straftaten und Schicksale von Frauen, die getötet haben oder versucht haben, es zu tun. Er beschreibt ihre Motive, berichtet von den Hintergründen und der Psyche. Sein Buch heißt »Wenn Frauen töten«.
Auch Stefan Habort, er ist Kriminalhauptkommissar und Experte für Serienmorde, hat ein Buch geschrieben. Sein Titel lautet »Wenn Frauen morden«. Auch er erzählt die Geschichten der Taten von mehreren Frauen und er analysiert den sozialen Hintergrund der Täterinnen. Er berichtet beispielsweise auch von einer Krankenpflegerin, die ihre Patienten umbringt und einer Mutter, die ihre Kinder getötet hat. Und schließlich von einer schwarzen Witwe, die 4 vermögende Ehemänner beseitigt haben soll. Stefan Habort hat unter dem Titel Protokolle des Bösen übrigens seine eigenen Vernehmungsgespräche nachgestellt. Er hat diese Gespräche in Gefängnissen und Psychiatrien geführt. Seine Gegenüber spielen bekannte deutsche Schauspieler. Ein Video mit Michaela May als Krankenschwester, die Patienten tötet, findet ihr unter nordbayern.de. Und ein Link dazu sowie die Buchtipps in den Shownotes. Ja, damit sind wir am Ende unserer ersten Folge der 3. Staffel. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Uli, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
Ich danke dir und vielen Dank fürs Zuhören.
Ich darf euch jetzt nochmal hinweisen auf unseren Instagram-Kanal abgründe.crime und auf unsere Facebook-Seite Abgründe. Schaut da doch gerne mal vorbei, wenn ihr noch Bilder und weitere Zitate zu den Fällen finden möchtet. So, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder und bis bald.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.